Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Popkultur-Wochentalk bei uns im Kompressor-Podcast. Mein Name ist Busat Cham und los geht's mit diesem Künstler, der mit folgendem Hit sein Jubiläum feiert.
Hier krieg ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Hier hab ich Drogen, Freunde und Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie ein... Doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau. Aufgeschissen, ich werd auch alt und grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock.
Der Berliner Rapper Sido. 2004 war das. Da rauschte durch viele Kinder- und Jugendzimmer dieser Song. Dürfte einige Eltern zumindest irritiert haben, denn mit seinen derben Texten hat Sido den deutschen Hip-Hop neu definiert. Und darüber sprechen wir mit Kevin Newmark aus unserer Philosophie-Redaktion und Florian Sievers, Kultur- und Musikjournalist. Du hast das Thema mitgebracht. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Wie klang denn deutscher Hip-Hop in den 90er, in den Nullerjahren? Und was hat Sido da anders gemacht?
Also man muss sich die Szene damals vorstellen. Also es war natürlich divers, es gab dies und das, aber so im Großen und Ganzen waren die vorherrschenden Städte eigentlich Hamburg und Stuttgart. Und von dort kam also Musik zum Beispiel von den Fantastischen Vier, die wahrscheinlich die meisten noch irgendwie im Ohr haben, Freundeskreis mit Max Herre oder auch Fettes Brot, Absolute Beginner. Also im Wesentlichen alles Bürgerkinder, die halt gut gerappt haben und politisch super coole Texte gemacht haben. Links bewusste Texte oft, also so auch technisch auf hohem Niveau. Aber letztlich eigentlich brav, also so, wenn man vor allem das verglichen hat mit dem, was damals an Gangster-Rap in den USA schon seit wahrscheinlich 15 Jahren lief. Und in diese Szene schlug dann also mein Block ein, muss man sagen, wirklich wie eine Bombe, wie ein Meteorit. Nicht ganz aus heiterem Himmel, also natürlich war das jetzt nicht das erste Release mit sogenanntem Straßenrap aus Berlin, aber es war doch der größte Hit. Mhm. Also der mal so aufgeschlagen ist. Und ja, die Texte sind also krass. Die ganze Thematik, sowas gab es eigentlich kaum vorher.
Also Berlin ist vor allem auch da musikalisch auf der Landkarte erschienen. Es gab so eine Art Zeitenwende im Hip-Hop. Das gut Bürgerliche war nicht mehr so angesagt, sagst du. Es ist also eher das Coole, das Harte. Kathleen, wie ist dir Sido begegnet und findest du das alles glaubwürdig?
Ich finde es interessant, weil ich natürlich, also ich bin keine Spezialistin für deutschen Rap oder deutschen Hip-Hop, das ist nicht mein Gebiet, aber ich habe mich jetzt auch, nachdem wir darüber gesprochen hatten, dass wir darüber reden wollen, heute nochmal darüber Gedanken gemacht, warum ich auch zum Beispiel überhaupt keine Nähe zu diesem Gesangsverein habe. Und das hat, glaube ich, schon auch mit Sido zu tun und eben mit diesem Eindruck, den man in den frühen 2000er Jahren hatten, dass das alles so wahnsinnig sexistisch und gewaltverherrlichend ist. Und das war für mich als junge Feministin jetzt nicht so attraktiv. Das war auch für ganz viele Jugendschutzbeauftragte ein Riesenthema. Und Sido, das muss man ja sagen, ist eben nicht 2004 mit Mein Block bekannt geworden, sondern schon 2 Jahre früher mit dem berühmt-berüchtigten Arschfix-Song, der also alles andere als der Höhepunkt von so einer Vorstellung von einvernehmlichem Sex ist. Mhm. Und das sind Vergewaltigungsfantasien, das sind Gewaltfantasien. Das fanden wir damals alle einfach nur unsäglich. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man Sido als Figur damit ganz gerecht wird, aber das ist der Hintergrund, der so dahinter steckt.
Also würdest du schon differenzieren und sagen, dass Sido vor allem die Männer angesprochen hat oder die jungen Männer und Frauen eher gesagt haben, nee, das geht gar nicht?
Naja, also zumindest in meinem Zirkel war Sido jetzt nicht die Musik, die man cool fand. Aber das ist ein spezifischer Moment in der Zeit. Und ja. Bestimmt gibt es auch weibliche Fans.
Also mich würde auch nochmal das Video interessieren, denn er markiert ja das Märkische Viertel, beschreibt die Perspektivlosigkeit. Vielleicht kannst du das auch nochmal so ein bisschen mehr veranschaulichen, Florian.
Ja, also der Text ist eine interessante Mischung eigentlich. Also wir gehen mit der Ich-Perspektive in seinen Wohnblock im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf, also eine Großwohnsiedlung, im Grunde also ein Plattenbau, nur nach westlichem Muster am Stadtrand von Berlin, wo also Leute leben und damals auch schon gelebt haben, die quasi die Gentrifizierung aus der Stadt an den Stadtrand gespült hat. Und wir gehen da durch die Stockwerke mit ihm und wir erfahren, was da halt alles passiert in diesem Block. Ist im Grunde seine ganze Welt, also sein ganzes Leben spielt sich da ab. Sex, Drogen, Schwarzmarkt, Gewalt, so. Und das sind, ist natürlich auch, schildert er so Tristesse, Verrohung. Er ist frauenfeindlich, er ist homophob in diesen Texten, ohne Frage. Aber teils ist, also er ist teils kritisch, aber eigentlich auch eher so verherrlichend, ein bisschen ghetto-romantisierend. Also ich habe ein schönes Zitat dazu, was dieser Text eigentlich ist, aus dem Reader, der jetzt gerade anlässlich dieses Jubiläums erschienen ist. Der Reader heißt 20 Jahre mein Blog, interdisziplinäre Perspektiven auf ein popkulturelles Ereignis. Und da steht, mein Blog ist eine reißerische Sozialreportage, Pride-Song für die räumlich segregierte Unterklasse, Räuberpistole, Pop-Hit, Kunstwerk und Gesellschaftskritik in einem. Und ich meine, diese Ambivalenz, also dieses alles zugleich, ist, trifft es eigentlich sehr gut. Das ist, das macht eigentlich dieses Lied aus. Also das ist natürlich schrecklich und schockierend, aber es soll auch schrecklich und schockierend sein. Und jemand wie Catherine und auch ich sollten das scheiße finden. Also so, ne, das ist ja halt Punk sozusagen, ne? Also klar.
Was ja auch die Jugend braucht, um sich abzugrenzen. Was ich so interessant finde, auch an seiner Biografie, wenn man sich mit der nochmal auseinandersetzt, also schwingt nicht nur Klassengehörigkeit mit rein, sondern er ist ja 1980 in Ostberlin geboren, hat aber wenig darüber gesprochen, das eigentlich negiert und vor allem halt über den Sozialbau gerappt und sich dadurch natürlich auch ein ganz anderes Image aufgebaut. Wie lässt sich das erklären oder vor allem auch, ja, wie politisch war er dann in seinen Songs weiter?
Also ich würde sagen, implizit politisch, also so wie auch Gangster-Rap aus den USA, was wie gesagt 15 Jahre vorher im Grunde schon ein großes Thema war, implizit politisch ist, weil jemand so wie die Band NWA damals gesagt haben, oder auch Public Enemy hat das ja immer, hat sich so sich selber so definiert, wir machen eigentlich, wir berichten nur, was um uns rum passiert. So, die prangern das nicht unbedingt an, also NWA zumindest nicht, sondern feiern das eher offensiv, um zu sagen, wir sind die Unterdrückten, aber wir finden es geil. Also die letzten Zeilen von meinem Blog sind zum Beispiel auch, deine Villa, dein Boot, deine Frauen, deine Karriere, dein Leben, dein Geld, kein Bock. Also das ist sozusagen, alles, was ihr habt, ist mir scheißegal, weil ich habe eh keinen Bock drauf. Ich bin hier und glücklich. So, das ist eigentlich eine politische Haltung. Nur würde ich nicht sagen, dass das bewusst gewählt war, sondern das war einfach nur sein Auftreten, so eine Ortsmarkierung sozusagen.
Und aus deiner Sicht, Catherine? Ja,
also das finde ich eben den interessantesten Aspekt daran, also jetzt, wenn ich mich nochmal in meinen Blog reingehört habe und reingedacht habe, also dass das zum Beispiel gar kein Thema war, so in meiner frühen Rezeption, also es war einfach bäh und das war so aus einer feministischen, akademischen Perspektive geht gar nicht. Aber natürlich gibt es da eine Klassenfrage und natürlich ist das total relevant und das, ich habe mich dann nochmal gefragt, ist das nicht auch so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad, was typisch ist auch, dass gerade akademische, progressive Menschen oft sozusagen eben an diesen Genderfragen, Integrationsfragen und so weiter, wir denken viel sehr theoretisch nach und was man sagen soll und nicht, aber letztlich, also diese Klassenfrage, die schleift oft so ein bisschen hinterher oder zumindest war sie für mich damals gar kein Thema in der Beurteilung jetzt dieses Raps und eigentlich ist das natürlich genau das, was daran interessant war, also dass man überhaupt in den breiten Mainstream hineinbringt, also so mit so ganz großer Härte und ganz großer Wucht eine Lebensrealität, die da sonst nicht in dieser Weise stattfindet. Und das ist irgendwie dann auch wieder sehr, sehr eindrücklich, finde ich.
Und man muss sagen, die Klassenfrage ist im Grunde in diesem Lied zweifach angetippt. Nämlich zum einen, also was den Erfolg betrifft. Zum einen haben natürlich die ganzen Leute, die in diesen Umständen leben, sich angesprochen gefühlt und gesagt, das ist unsere Musik. Auch wie später der gesamte Erfolg des Labels Agro Berlin, der dahinter stand, also das dahinter stand. Aber zum anderen darf man auch nicht vergessen, dass es ähnlich wie bei dem Gangster-Rap aus den USA, dass gerade die weißen braven Mittelschichtstöchter und Söhne dann diese Platten gekauft haben und es mega geil fanden, damit halt ihre Eltern und Lehrer zu schocken.
Weil das dann edgy war,
genau.
Nicht wahr?
Und krass.
Und das Lustige daran ist natürlich, dass Agro Berlin und Sido, dass das die Villen, die ihm scheißegal waren, die hat er jetzt. Also sozusagen, das ist natürlich auch der Weg zur Villa hin dann letztlich, also dieser Erfolg. Das ist natürlich eine kleine dialektische Wolte, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Da sind wir jetzt auch sozusagen in der Gegenwart. Sein letztes Album, das hat er Paul genannt, so heißt er mit bürgerlichen Namen. Und das ist wohl sein persönlichstes und da verhandelt er auch ganz andere Themen.
Ja, man muss sagen, also ich bin, vielleicht hat man das durchgehört, jetzt nicht unbedingt ein Fan von Sido. Mich hat damals, will ich nur einmal sagen, dieses Lied eher weggebracht vom deutschen Hip-Hop und ich dachte so, das ist nicht mehr mein Sound. Aber er hat ja wirklich eine große Entwicklung durchgemacht und ist, wenn ich das richtig verfolgt habe, in der Corona-Pandemie durch zu viel Kiffen und anderen Drogenkonsum ziemlich abgestürzt, war in der Psychiatrie und hat jetzt halt eben quasi sich so ein bisschen besonnen und hat halt eigentlich so ein sehr, sehr persönliches Album gemacht. Auch berührend wirklich die Texte, muss man echt sagen. So, ich finde, er ist wirklich bei weitem nicht der beste Rapper. Also ich finde das eigentlich eher ziemlich einfach, wie der rappt. Das sind immer so einsilbige Endreim-Dinger, ne? So, also das ist wirklich die einfachste Form von Rap, die es gibt. Also gibt es wirklich wesentlich bessere deutsche Rapper. Aber er ist halt jetzt so ein Geschichtenerzähler, so ein Storyteller nennt man das dann im Hip-Hop. Also ist so ein ganz süß eigentlich. Und er ist ja jetzt auch so ein bisschen so ein Castingshow, netter Typ, so, der, ne, so mit langem weißem grauem Bart, der so das Herz am rechten Fleck hat, so, ne, so ein bisschen wie Kida Koda Ramadan, nur so im deutschen Hip-Hop, also so, aber wahrscheinlich irgendwie auch ein guter Typ, so, also irgendwie am Ende jetzt da so rausgekommen. Ne?
Und meinst du, er hat einen gewissen Einfluss auf andere Hip-Hop-Künstler auch gehabt? Also heutzutage ist es ja schon so, dass es auch vor allem, das ist ja die feministische Perspektive, die dich wahrscheinlich auch interessiert, im deutschsprachigen Hip-Hop auch Künstlerinnen gibt, wie beispielsweise Haiti oder auch Juju und Nura. Also auch da gab es ja zumindest jetzt auch eine Entwicklung.
Ich glaube, also Frauen, weibliche Rapper, ne, gibt es eh viel zu wenige, aber da, also gibt es Kitty Cat bei Agro Berlin, eine Rapperin, eigentlich die einzige wahrscheinlich, die so ein bisschen in die, also auch in diese harte Schiene so mitgetreten ist. Aber jetzt sowohl die andere wie Haiti oder so, die würden sich ja wahrscheinlich eher dagegen abgrenzen. Ne? Was er gebracht hat, ist natürlich die sozusagen diese Randgruppen, also gesellschaftliche Randgruppenperspektive groß zu machen. Die gab es vorher halt weniger im Hip-Hop, im deutschen Hip-Hop so. Aber ansonsten wäre ich da vorsichtig. Es wird wahrscheinlich wenig weibliche Rapper, also Rapperinnen geben, die sich da auf ihn beziehen.
Deutschlandfunk Kultur, das ist ja unser popkultureller Wochentalk mit meinen beiden fantastischen Gästen, Kultur- und Musikjournalist Florian Sievers und Catherine Numa, Kollegin hier bei uns aus der Philosophie-Redaktion. People-Pleasing, das ist dein Thema. Im Netz, also zum Beispiel auf TikTok oder Instagram, da stolpert man, wenn man sich drauf einlässt, über unglaublich viele Ratgeber, wie du beispielsweise einen Menschen loswirst, der dir nicht gut tut, ohne ihn umzubringen. Es ist ja wirklich ein breit angelegtes Konzept, steckt aber wahnsinnig viel drin. Und darunter wissen wir alle, versteht man kurz gesagt, Menschen, die es allen recht machen wollen, sie wollen gefallen, ihre vielleicht auch negativen Gefühle, Bedürfnisse auch eher hinten anstellen. Catherine, du sagst, was soll daran eigentlich schlecht sein? Es hat ja auch was Gutes.
Ja, das war zumindest meine erste Intuition, als das anfing, mir so gefühlt öfter zu begegnen in den Socials. Und ich dachte, was ist das jetzt eigentlich? Warum ist es so schlecht, andere zu pleasen? Das ist doch eigentlich ganz nett. Ich freue mich immer, wenn jemand mir einen Gefallen tut. Und dann habe ich jetzt aber natürlich ein bisschen mehr, näher drüber nachgedacht. Und es scheint mir doch ein interessantes Phänomen zu sein, das jetzt tatsächlich schon eine Weile, also es gibt auch schon letztes Jahr einige Texte und vor allem, es gibt sogar so ein Buch, gab es schon letzten September darüber, Raus aus der Harmoniefalle hieß das, Weg mit einem schlechten Gewissen von einer Psychologin, wo man eben das People-Pleasing durchwegs, also in den sozialen Netzwerken, aber eben auch in all diesen psychologischen Beratungsartikeln als negatives Phänomen sieht, was eben eine Harmoniesucht ist, die auf mangelndes Selbstwertgefühl zurückgeht, wo man eigene Bedürfnisse zurückstellt und dann im schlimmsten Fall in der Depression endet. Mhm. Und wenn man so ein bisschen näher drüber nachdenkt, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Dann scheint es mir, und das finde ich wirklich interessant daran, ganz eindeutig so eine feministische Linie zu haben. Das ist eigentlich ein Konzept, was jetzt verallgemeinert wird und sozusagen entgendert wird. Also People-Pleasing ist allgemein negativ und man findet hunderte von Männern, die auch versuchen, keine People-Pleaser mehr zu sein. Mhm. Aber letztlich kommt das von der Tradition her ganz stark aus dieser feministischen Linie, wo man sich ja seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten dagegen wehrt, an diese Erwartungshaltung, dass eben Frauen dienende, aufopfernde Mütter zu sein haben und natürlich auch tatsächlich an diese reale soziale Machtstruktur, wo sie tatsächlich dienende, aufopfernde Mütter sein müssen, weil das ist ihre Rolle in der Gesellschaft. Es gab auch schon im Jahr 2000, gab es zum Beispiel von der Psychologin Ute Erhardt dieses berühmte Buch »Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin«. Also das brave Mädchen, das gute Mädchen, das ist so ein feministisches Motiv, was schon ganz lange da rumschwadert. Und mir kommt vor, das ist jetzt einfach so die Verallgemeinerung dieser feministischen Kritik an typischen weiblichen Verhaltensmustern. Und jetzt soll das plötzlich für alle und immer schlecht sein. Und das ist interessant einerseits, aber andererseits stimmt das wirklich. Also es ist wie ein entgrenzter Begriff. Also man hat eine soziale Analyse von Weiblichkeit und dann sagt man, das ist immer und überall schlecht. Und dieser Sprung, glaube ich, ich weiß nicht, ob der immer stimmt.
Also das ist eine feministische Kritik, die du da wahrnimmst, und du differenzierst gleichzeitig, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, zwischen dem Individuellen und dem Soziologischen. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, was gefällt dir denn, wenn man da individuell draufschaut, an dem People-Pleasing so gut?
Also People-Pleasing, so wie es in der Psychologie jetzt oder in diesen Ratgeberliteratur verwendet wird, daran ist nichts gut. Also das ist unauthentisch bis zum geht nicht mehr. Ne? Da sagt man nicht, was man selber will. Aber wenn man eben zum Beispiel davon ausginge, dass Gesellschaften auch ein gewisses Maß an Höflichkeit brauchen, um für ein geschmeidiges Miteinander zu sorgen, und ein gewisses Maß auch an Inauthentizität, also Authentizität, sich selber sein, ist nicht in jedem Fall günstig. Ich bin manchmal auch nicht nett. Und manchmal ist es gut, wenn ich die Möglichkeit habe, das zurückzunehmen. Außerdem, ich weiß auch nicht immer, was ich will. Also nicht sagen können, was ich wolle. Was ich will, ist nicht per se ein Defekt. Das ist auch einfach ein, manchmal weiß ich es nicht. Menschen sind halt so. Und da denke ich manchmal, also es ist auch ganz gut, wenn der zentrale Mechanismus, mit dem ganz viele Dinge, die wir haben, an Unsicherheit, an manchmal grantig sein, wenn der Mechanismus, den wir haben, um das zu übertünchen, einfach einer der Freundlichkeit und Höflichkeit ist. Aber ich weiß schon, dass das nicht genau das ist, was gemeint ist. Aber wenn man das sozusagen ein bisschen weiter dreht, ist doch das eine Perspektive, die man auch einnehmen könnte.
Absolut. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf der gesellschaftlichen Ebene bleiben wollen, Florian. Ich finde, es laufen ja auch viele Debatten über Diskriminierung, Intersektionalität, Queerness, kritische Männlichkeit. Ich habe das Gefühl, wir sind dadurch auch alle so sensibel geworden, neben Rücksicht, dass wir doch, man könnte sagen, alle zu People-Pleasern geworden sind, oder?
Notwendigerweise sicherlich, ne? Weil das ist ja sicherlich auch was für viele Gruppen, soziale Gruppen einfach wichtig ist. So. Aber ich finde, man kann das Ganze ja auch in sozialen Medien ja umdrehen. Also ich meine, es wird ja eigentlich von einem immer gefordert, sei authentisch, sei du selbst, mach dein Ding. So, ne? Und jetzt kann man ja genauso andersrum argumentieren. Das ist ja eigentlich ein inhärenter Egoismus, der halt, wo jeder und jede sich selbst verwirklichen wollen und eigentlich quasi oft auch auf Kosten des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Also ich sehe so, dass soziale Medien ja die Leute halt sehr, ja, zu so Ego-Maschinen machen. Mhm. Und da wäre ja ein bisschen mehr People-Pleasing, wie Catherine gerade schon gesagt hat, eigentlich auch ganz angenehm. Plus, ich muss sagen, also ich bin Radfahrer in Berlin, da denke ich auch manchmal, ein bisschen mehr People-Pleasing für alle wäre eigentlich ganz schön eigentlich so. Ne?
Das denkt der Autofahrer oder der Fußgänger sicherlich dann
sicherlich
auch.
Genauso, natürlich. Aber und ich sehe natürlich den Punkt, das ist absolut richtig, man muss auch differenzieren zwischen Männern und Frauen in dieser Gesellschaft oder sagen wir mal in unserer Gesellschaft. So, ne? Das ist halt für Frauen wahrscheinlich eher schädlich, bei Männern in den Umgangsformen, die ich so erlebe, könnte ein bisschen mehr People-Pleasing eher ganz gut sein. Also ich sehe nicht, dass es viele männliche People-Pleaser gibt, sondern das ist tatsächlich auch eher ein weibliches Phänomen. So. Also ist mein Eindruck.
Das spielt aber vielleicht auch ein bisschen der Roman mit ein, den du gerade liest, ja. Catherine. Eine Geschichte von Liebe und Finsternis vom israelischen Autor Amos Oz. Inwiefern erkennst du darin so einer Form des Gefallenwollens?
Ja, das ist so eine Anekdote, die ich vorhin erzählt habe. Das finde ich wirklich sehr lustig, weil ich das gerade gleichzeitig gelesen habe, als ich anfange, mir diese Gedanken zu machen. Das ist ein wunderschöner Roman, wahnsinnig empfehlenswert, auch wirklich über, wie Israel entstanden ist. Und da erzählt er die Geschichte von seinem Großvater, der in späten Jahren noch zum Frauenhelden avancierte nach dem Tod der Großmutter und der Frauen sehr liebte und sehr geliebt wurde von Frauen und sehr viele Freundinnen hatte. Und der Grund, so Amos Oz, der das wunderbar poetisch beschreibt, ist, dass dieser Großvater genuin interessiert war an Frauen und ihnen genuin zugehört hat und nicht wie viele Männer, und das sagt Oz auch sehr schön, Sex liebt, aber Frauen hasst oder verachtet. Und vor allem, er versucht ihnen zu gefallen. Er will sozusagen sich ihnen hingeben. Er will quasi derjenige sein, den sie haben wollen. Und in dem Sinne ist es eine perfekte Beschreibung von People-Pleasing, also von sich sozusagen hingeben und nicht das eigene Wünschen in den Vordergrund stellen. Und das ist mir nur gerade so gleichzeitig aufgefallen. Und wenn man das von einem alten Herrn so erzählt in den 50er Jahren, denkt man, wie wunderschön, was für ein Gentleman, was für eine schöne Figur. Und das ist, also es ist natürlich wahnsinnig historisch kontingent und sehr unterschiedlich, in welcher Zeit wir drüber reden. Und auf den heutigen Socials, da geht es um ganz andere Phänomene. Aber wenn man diese Anekdote so im Hintergrund Kopf hat, dann denkt man, schön, schönes People-Pleasing.
Und vor allem, ich habe nochmal nachrecherchiert und habe mich gefragt, ich fand es nämlich super interessant, denn nach dem Judentum haben Frauen beispielsweise das Recht auf einen Orgasmus in heteronormativen Ehen. Ja, der Mann soll also Rücksicht nehmen, ihre Bedürfnisse befriedigen nach der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz. Und da habe ich mich auch gefragt, ob in unserer christlich geprägten Kultur, wo ja Sexualität doch eher, ich weiß nicht, zumindest doch ausgeklammert wird, ein Indiz dafür sein könnte, dass, wie du ja auch beschrieben hast, auf individueller Ebene das Thema Menschen gefallen wollen wichtig sein kann.
Ich finde das interessant, dass du jetzt die Religion reinbringst, weil tatsächlich ist diese Idee von ehelichen Pflichten, die gibt es ja bei uns auch, aber die werden eher bei der Frau angesiedelt, die als irgendwie keine Lust habend irgendwie gedacht wird. Und im Judentum ist es tatsächlich eher umgekehrt. Aber also ich finde das dieses, Entschuldigung, jetzt habe ich deine Frage vergessen, weil ich so interessiert war.
An diesem Religionsvergleich.
Vielleicht hat Florian der Antwort.
Nein, also es ging mir eigentlich nur darum, nicht nur zu zeigen, was kann man sozusagen davon lernen, dass es also auch im Judentum Gesetze gibt, wonach man sagt, man möchte der Frau gefallen, die sozusagen an erster Stelle stellt, dass man auch das wieder auf unsere Gesellschaft bezieht und sagt, deshalb ist es doch vielleicht auch sehr wichtig, dem anderen gefallen zu wollen.
Also wichtig, also da fällt mir nur ein, wichtig ist es natürlich, also auch als sozialer Schmierstoff, wie Catherine ja schon angemerkt hat. Ich glaube, der Punkt der Kritik ist ja da, wo es halt für einen selber schädlich wird. Ne? Also wo man anfängt, Burnout zu haben, Mental Load für Frauen, dieser ganze Punkt ist sozusagen das. Aber ich meine, das ist sozusagen eine andere, also das ist ein Punkt, wo es so weit geht mit dem Pleasing, dass man sich selber schädigt und da muss es halt aufhören, so, ne? Also dass man sich verausgabt für den Zusammenhalt. Aber ansonsten ist das ja was sehr Positives. Es gibt übrigens in vielen, was du gerade gesagt hast, mit dem Recht auf Orgasmus, auch in afrikanischen Kulturen, in mehreren, die ich kenne, wo man sagt, es ist einfach wichtig, dass die Frau auch zufrieden ist und dass man sich anstrengt. Ne? So,
ja. In dem Sinn eigentlich das Anti-Sido-Argument, wenn wir jetzt zurückkommen.
Diskriminierung mal umgedreht, darum geht es in unserem nächsten und letzten Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Kompressor, unserem popkulturellen Wochentalk mit meinen beiden Gästen, Catherine Newmark, meine Kollegin aus unserer philosophischen Redaktion, und Florian Sievers, Kultur- und Musikjournalist. Ja, es geht um eine provokante Aktion einer Künstlerin in Australien, dem Inselstaat Tasmanien. Das Mona-Museum muss Männer wieder ins Museum lassen. Warum dürfen Männer nicht ins Museum, fragen Sie sich. Genau das war Teil einer Kunstaktion, einer Installation namens Ladies Lounge. Die Künstlerin wollte Männern bewusst eine Diskriminierungserfahrung bescheren. Dagegen hatte dann ein Mann geklagt und Recht bekommen. Ja, die Idee, Männer auszuschließen und so sozusagen dem Patriarchat die eigene Dominanz zu spiegeln. Florian, ist das erstmal grundsätzlich eine gelungene Idee?
Ich finde ja, also inklusive der Klage und des Prozesses und der Medienwellen, die das jetzt schlägt, ist es ja ganz schön eigentlich. Überspiegelung ist ja ein anerkanntes Verfahren, vielleicht jemanden was lernen zu lassen. Also so, das ist ja wahrscheinlich der Ansatz. Und es ist ja wirklich auch eine besonders schöne Anekdote, dass dann jetzt jemand sich offensichtlich so sehr darüber aufgeregt hat, dass er seinen Einlass da erklagt hat. Und eigentlich finde ich jetzt ein bisschen deppert dastehen, meiner Meinung nach.
In der Installation vielleicht auch noch interessant, da geht es um Frauen, die seit 2020 von männlichen Butlern verwöhnt werden. Die Künstlerin hat es absolut gefreut, wie sie auf Instagram schrieb, dass ein Mann geklagt hat, das sei auch Teil der Aktion. Catherine, schafft man denn dadurch wirklich eine Auseinandersetzung? Kommt es zu einem Dialog?
Also anders als Florian, da glaube ich, haben wir wirklich einen Dissens. Bin ich mir nicht sicher, wie cool ich diese Aktion finde. Und zwar, also es ist ja nur ein kleiner Teil von dem Museum, wo aber auch einige der wichtigsten Kunstwerke drin sind, die Männern damit vorenthalten werden. Lustiges Detail ist auch, da haben nur Leute Zutritt, who identify as ladies, also die sich als Ladies identifizieren. Da bin noch nicht mal ich sicher, ob ich reingehen würde, weil ich diesen Begriff Lady immer so ein bisschen doof finde. Aber gut, also wenn er gesagt hätte, ja, aber ich identifiziere mich halt als Lady, dann wäre er vielleicht auch reingekommen. Das wäre ja nochmal eine andere Wolte gewesen. Aber was mir dann schon so bei diesem Gerichtsprozess hat die Künstlerin dann auch gesagt, es geht darum, dass die Männer diese Diskriminierungserfahren erleben, die es eben für Frauen gab. Und dann die Beispiele, die sie brachte, waren aber alle von vor 50 Jahren. Also sie hat nichts gebracht, was in den letzten 50 Jahren passiert ist. Nämlich von ganz früher, als es in den öffentlichen Pubs so war, dass die Frauen separierte Bereiche hatten und nicht in die ganze Bar rein durften. Mhm. Und das fand sie so blöd, sozusagen retrospektiv, dass sie das jetzt Männern vorhalten will und dieses Gefühl. Und dann denke ich mal, der Idealfall ist Florian. Florian denkt, coole Aktion, da reflektiere ich meine männlichen Privilegien. Meine Erfahrung mit Menschen, mit Homo sapiens, ist nicht der Idealfall. Die allermeisten Leute, wenn sie so eine Art von Kränkung erfahren, oh, ich darf hier nicht rein, warum? Ich hätte das aber gern gesehen, den Picasso da drin. Dann sind sie gekränkt und aus Kränkung folgt ganz oft nicht die Reflexion, ja stimmt, das Patriarchat war schon sehr gewaltvoll vor 50 Jahren, sondern die denken so, Was kann ich denn noch machen? Ich versuche ja schon so irgendwie ein super Vater zu sein und total meiner Frau immer einen Orgasmus zu geben. All diese Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben und eben nicht Sido zu sein. All diese Dinge versuche ich schon die ganze Zeit und jetzt darf ich den Picasso nicht sehen. Und dann werden die wütend. Und daraus folgt, glaube ich, seltener die positive Reflexion, als wenn man es etwas sanfter angibt. Also polemisch gesagt.
Das heißt, Florian ist ein Positivbeispiel und ansonsten trifft es auf keine anderen zu. Es gibt ja tatsächlich,
es gibt sicher ganz viele. Ich stehe jetzt ein bisschen zu positiv da, muss ich sagen. Also ich meine, ich würde einfach sagen, ich habe den Gag verstanden und da hat jemand vielleicht den Gag nicht verstanden. Also ein bisschen sozusagen, um das ein bisschen runterzukommen.
Aber die Frage ist auch, ist es tatsächlich vielleicht auch eine Form der Weiterentwicklung? Wir haben mal recherchiert und geguckt. Also das eine ist ja, dass man Frauen protegiert und Künstlerinnen mehrfach ausstellt, beispielsweise gab es im MoMA in New York oder auch in der Tate Britain nur Ausstellungen von Frauen. Und dann gibt es auch andere Beispiele. Da geht es sozusagen weiter in Dortmund. Im vergangenen Jahr hat das Dortmunder Museum die Ausstellung gebracht, das ist kolonial. Und da durfte an jedem Samstag kein weißer Besucher rein. Also darüber gab es natürlich auch eine kontroverse Ausgrenzung. Ja. Die Frage ist, versucht man das immer weiter zu spielen, immer mehr auf die Spitze zu treiben? Und was bringt es?
Also das finde ich also sehr gefährlich, weil ich meine, du musst Hautfarbenkontrollen am Eingang machen. Und sozusagen die Leute, also klar, man könnte es wie in den USA regeln, und sich fragen, identifizierst du dich als Weißer oder nicht Weißer?
Genau,
aber ich meine,
oder als Lady oder nicht oder Lady. Aber da gab es ja auch einige Leute, die so, also ist mein Kind schwarz genug, um mit mir da reinzukommen? Also das fand ich auch ziemlich gefährlich. Und also die Grundsatzfrage ist doch, Reverse-Diskriminierung oder Diskriminierungs-Reversement, ist das besser als Diskriminierung? Ich meine, was wollen wir? Ist unser Idealzustand jetzt einfach die Umdrehung einer bestehenden Diskriminierung? Also die Künstlerin, Mrs. Kechele heißt die, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch ausspricht, die sagt, sie findet, es braucht jetzt ein Minimum an 300 Jahren von sozusagen Female Privilege, um das auszugleichen. Und dann denke ich, das finde ich auch naiv, wir bräuchten ein Minimum an 10.000 Jahren von Female Privilege. Und das, wenn wir das anvisieren, also wenn wir wirklich umdrehen wollen und das Patriarchat quasi spiegeln wollen, für die nächsten, weiß nicht wie viele tausend Jahre, um das auszugleichen, dann werden wir nie Frieden haben. Also ich halte das nicht für so nützlich, dieses Umdrehen. Ich glaube, was ist denn der Zustand, den wir anvisieren wollen? Der ist doch letztlich, dass wir irgendwie dann doch zusammenkommen.
Ja.
Ich finde, also ich meine, man muss das sozusagen aber ein bisschen im Rahmen sehen. Es geht ja hier um zeitlich begrenzte Kunstaktion. Also so, das ist ja nicht eine dauerhafte Institutionalisierung.
Nee, das war tatsächlich jetzt eine Dauerausstellung. Echt? Die war seit 2020 da drin und das blieb so.
Das war
eines der Kunstwerke, was da drin war. Und klar, das war schon die Intention, Männern dauerhaft diese Erfahrung zu bescheren.
Das heißt, konstruktiv weitergedacht, Catherine, was würdest du vorschlagen, um Chancengleichheit zu fördern?
Oh, also ich meine, okay, das ist jetzt eine sehr große Frage, habe jetzt an diesem einzelnen Beispiel gedacht. Ich glaube schon, dass man Reflexionsprozesse will man ja auslösen, ne? Und ich habe so gefühlt, dass dieser Schuss kann in solchen Fällen nach hinten losgehen oder gerade eben auch in dem von dir erwähnten Beispiel. Also mit Hautfarbenkontrollen finde ich sehr schwierig. Wie löst man Reflexionsprozesse aus? Indem man Leute mitnimmt? Wie nimmt man Leute mit? Mein Gott, ist das schwierig. Aber ich denke eben in Gesprächen. Und also letztlich ist da auch wiederum so ein ganz kleiner Klassenaspekt ist da ja dann doch auch drin. Okay, jetzt kann man sich fragen, wer geht in das Kunstmuseum? Aber natürlich ist so auf einer gewissen Theoriehöhe verstehen alle den Witz. Aber so auf einer Ebene, wo Leute nicht dauernd schon sozusagen reflexiv über Privilegien und Feminismus nachdenken, haben sie es vielleicht nicht verstanden und finden es nur als Kränkung. Und dann denke ich, da ist vielleicht einfach auch so ein Runtergehen aus dieser künstlerischen Avantgarde und diesen ganz großen Ideen, wo jeder eigentlich den Witz schon verstanden haben muss, um dann nicht vor den Kopf gestoßen zu sein. Also vielleicht doch so ein bisschen mehr ein mehr werbendes das Gespräch suchen als ein vor den Kopf stoßendes. Aber da bin ich jetzt vielleicht wieder ein People-Pleaser und harmoniesüchtig, wer weiß.
Ich finde auch, also ich kann Frauen verstehen, die nach 10.000 Jahren Diskriminierung, wie du gerade gesagt hast, dann irgendwann mal sagen, so jetzt reicht's aber mal und jetzt machen wir hier mal einen Punkt. Also so und statt immer zu sagen, wir bieten das Gespräch an, wir versuchen den Diskurs, wir versuchen die Männer zu überzeugen, also wie du es gerade gesagt hast, irgendwann hat man wahrscheinlich keinen Bock mehr.
Naja, aber das Paradoxe daran, und das ist schon richtig, also klar kann man sagen, jetzt kommt der große Rachefeldzug, aber ist es nicht gerade im Moment auch so, dass diese Diskriminierung immer weniger wird im Vergleich zu vor 100 Jahren oder 1000 Jahren? Und ist das jetzt der Moment, um zum Gegenschlag auszuholen? Also das ist natürlich, also eine Das fände ich jetzt auch eine strategische Frage.
Ein weiterer Aspekt, ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel auch auf der Documenta, da gab es eine Party, eine Veranstaltung, bei der Trans- und BPOC-Personen im Mittelpunkt standen. Und da sollte auch ein Safe Space geschaffen werden. Das ist ja auch Teil der Diskussion, der Debatten, die wir immer wieder führen. Wie wichtig sind diese Safe Spaces? Und da konnten dann aber eben auch nur POCs und Flinter, also Frauen, Lesben, Intersexuelle, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen dran teilnehmen. Was haltet ihr denn von diesem Konzept, von dieser Art von Lösung?
Also ich meine, man muss grundsätzlich sagen, das geht ja um eine Party. Ne? Clubs funktionieren immer dann am besten, wenn jemand an der Tür steht und guckt, wer geht rein und auch anderen manchen Leuten sagt, du darfst leider nicht rein, weil sonst versaust du uns nämlich die Party. Das heißt also eine gewisse Einlasskontrolle. Ich bin oder war lange auch großer Clubgänger oder bin gerne in Berliner Clubs gegangen. Also ich weiß, dass das nur so funktioniert, aber es ist halt ein ambivalentes Thema, weil jemand muss halt vorne stehen und Leute selektieren. Und die Selektion ist halt einfach schwierig, weil wo setzt man das Kriterium an? Wie du vorhin schon sagtest, ist mein Kind oder bin ich schwarz genug oder bin ich irgendwie agender genug, um da jetzt rein zu dürfen? Oder kann auch jeder Cis-Heteroman ankommen und sagen, ich bin aber auch, fühle mich aber auch wie Frauen, wie eine Frau und möchte jetzt bitte auch hier rein. Also das ist sehr schwer, finde ich, da Kriterien zu finden, die belastbar sind und wo sich auch alle gerecht behandelt fühlen.
Also ein Fazit lässt sich, glaube ich, jetzt nicht an der Stelle so schnell ziehen, aber der Gedanke, wie man Chancengleichheit fördert, mit dem entlasse ich Sie jetzt und danke euch beiden herzlich für diese eine Stunde unser popkultureller Wochentalk mit meiner Kollegin Catherine Newmark aus der Philosophie-Redaktion und Kulturjournalist Florian Sievers. Vielen Dank für eure Zeit und eure Expertise.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das war ja unser Popkultur-Wochen-Talk und für mehr Kompressor-Inhalte abonnieren Sie gerne unseren Podcast.